Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Wir haben heute eine ziemlich klare Mission vor uns. Du hast uns ja deine achtseitige KNT-Zusammenfassung geschickt, also für Kommunikations- und Netztechnik. Und deine Ansage in der Mail war:
Ich muss den kompletten Stoff können.
Genau das stand da. Ich muss den kompletten Stoff für die zweite Schulaufgabe können. Also machen wir heute genau das. Wir nehmen uns diese wirklich extrem dichten Notizen vor und entschlüsseln sie für dich. Im Kern dreht sich das alles um zwei absolute Schwergewichte der Netzwerktechnik, nämlich NAT, also Network Address Translation, und WAN, Wide Area Networks.
Hallo auch von mir. Wenn du jetzt auf deine Unterlagen blickst, siehst du da wahrscheinlich vor allem eine massive Wand aus IP-Tabellen, trockenen Akronymen und ziemlich kryptischen Befehlen.
Ja, das sieht auf den ersten Blick echt nach Arbeit aus.
Absolut. Aber lass dich davon bitte nicht einschüchtern. Was hier eigentlich vor dir liegt, das sind zwei der faszinierendsten technischen Rettungsaktionen unserer Zeit.
Rettungsaktionen klingt gut.
Ja, ist es auch. Wir sprechen hier einerseits darüber, wie clevere Ingenieure das Internet buchstäblich davor gerettet haben, dass ihm der Platz ausgeht. Und andererseits, wie man es physisch anstellt, kleine Netzwerke über ganze Kontinente hinweg zu verknüpfen. Wir dröseln das jetzt so auf, dass du in der Prüfung nicht nur Vokabeln ausspuckst, sondern das System dahinter wirklich verstehst.
Okay, dann lass uns direkt beim Retter in der Not anfangen, also NAT. In deinen Notizen steht ganz klar, dass wir NAT primär für IPv4 brauchen. Warum eigentlich genau? Soweit ich das verstanden habe, geht es um ein massives Platzproblem.
Genau.
Als das Internet entworfen wurde, dachte ja niemand daran, dass irgendwann mal jeder Kühlschrank oder jede Smartwatch eine eigene IP braucht. Die rund 4 Milliarden IPv4-Adressen waren einfach irgendwann weg.
Richtig. Und dazu kommt noch, dass private IP-Adressen im öffentlichen Internet prinzipiell gar nicht geroutet werden. Die werden dort nicht weitergeleitet.
Das heißt, ohne Hilfe kommen die da gar nicht rein.
Exakt. Die langfristige Lösung für dieses Platzproblem ist IPv6. Damit könnten wir quasi jedem Sandkorn auf der Erde eine eigene IP geben. Aber bis die Welt dieses Upgrade vollzogen hat, brauchen wir einen Zwischenschritt.
Ein Übersetzer sozusagen.
Ganz genau. Einen genialen Übersetzer, der zwischen unseren privaten Geräten und dem öffentlichen Internet vermittelt. Und das ist NAT. Das bringt auch massive Vorteile mit sich, die du für die Klausur wissen musst. Der offensichtlichste ist natürlich, dass wir massiv öffentliche IPv4-Adressen einsparen. Aber ein zweiter, fast noch wichtigerer Aspekt ist der Datenschutz.
Warte mal, Datenschutz. Inwiefern schützt mich denn ein IP-Übersetzer?
Denk mal darüber nach, wie NAT arbeitet. Du bist in deinem privaten Netzwerk. Wenn du eine Webseite aufrufst, sieht der externe Webserver niemals die tatsächliche private IP von deinem Laptop.
Ah, er sieht nur den Router?
Richtig. Er sieht nur die öffentliche IP-Adresse deines Netrouters. Niemand von außen kann also direkt auf dein Gerät zurückschließen. Du bist nach außen hin quasi maskiert. Und es gibt noch einen pragmatischen Vorteil für Firmen. Wenn die ihren Provider wechseln, bekommen sie neue öffentliche IPs.
Ohne NAT müsste der Admin dann an jeden einzelnen Rechner rennen.
Genau. Eine absolute Horrorvorstellung. Mit NAT ändert man einfach die eine externe Adresse am Router. Und das interne Netz merkt von dem Wechsel überhaupt nichts.
Okay, das klingt nach einer echten Wunderwaffe. Wir sparen Adressen, sind maskiert und sparen Arbeit. Aber wo ist der Haken? In der IT gibt es sowas ja nie umsonst.
Der Haken ist vor allem die Zeit. Stell dir vor, du bist der Postbote, aber statt die Briefe einfach weiterzureichen, musst du jeden einzelnen Umschlag öffnen.
Adresse durchstreichen, neue draufschreiben.
Genau, wieder zukleben und dann erst weiterschicken. Das kostet wertvolle Millisekunden. Diese zusätzliche Verzögerung kann bei Echtzeitanwendungen wie Voice-over-IP echt störend werden. Da willst du kein Echo in der Leitung haben.
Verstehe. Und in den Notizen steht auch, dass die End-zu-End-Adressierung verloren geht. Was heißt das für die Praxis?
Das bedeutet, dass die Grundidee des Internets gebrochen wird. Rechner A spricht nicht mehr direkt und unverändert mit Rechner B. Manche Sicherheitsprotokolle hassen das. Die geraten völlig aus dem Tritt, wenn sich die IP am Paketheader plötzlich ändert. Die werfen das Paket dann einfach weg.
Und für die Admins macht's die Fehlersuche sicher auch nicht leichter.
Ein Albtraum. Es ist extrem schwer, den Weg eines Datenpakets nachzuvollziehen, wenn sich die Adressen ständig dynamisch ändern.
Okay, NAT ist also ein Kompromiss. Um den für die Schulaufgabe zu verstehen, müssen wir uns jetzt dieses Begriffslabyrinth aus den Notizen vornehmen. Da schwirrt einem ja echt der Kopf. Lokal, global, intern, extern. Wie ordnen wir das?
Der Trick ist, immer die Perspektive des Routers einzunehmen. Wir haben zwei Welten. Intern ist dein privates Netzwerk, extern ist das Internet da draußen.
Okay.
Und dann haben wir die Sichtweisen. Lokal ist, wie die Adresse von drinnen aussieht. Global ist, wie sie von draußen betrachtet wird. Lass uns die vier Typen einfach mal durchgehen. Nummer 1 ist intern-lokal. Das ist die tatsächliche private IP von deinem PC.
Soweit so gut. Und was ist dann intern-global?
Das ist die Adresse, in die dein Router deine private PC-Adresse übersetzt hat. Also die öffentliche IP, unter der dein PC jetzt für das Internet sichtbar ist.
Ah, okay. Also immer noch mein Gerät, aber im globalen Gewand. Dann bleiben noch die Adressen von dem Server, den ich eigentlich erreichen will. Das wäre dann extern global, oder?
Ganz genau. Das ist die ganz normale öffentliche IP des Zielwebservers im Internet. Und jetzt kommt der Begriff, der viele verwirrt. Extern lokal. Das ist die Adresse des Ziels, so wie dein internes Netzwerk sie sieht.
Aber warum sollten die unterschiedlich sein? Der Server steht doch eh öffentlich im Netz.
Sehr gute Frage. In 99% der Fälle sind extern global und extern lokal auch absolut identisch. Du erreichst den Server einfach über seine normale öffentliche IP.
Also nur in Ausnahmefällen ändert sich da was?
Ja, nur bei sehr komplexen Firmenszenarien, wo man Adressüberschneidungen verhindern muss. Aber für die Prüfung kannst du dir merken, dass die Zieladresse meistens unangetastet bleibt.
Lass uns das an einem Beispiel festmachen. Mein PC funkt einen Server an. Mein PC hat eine private IP, das ist die interne lokale. Der NAT-Router schnappt sich das Paket, wirft diese private Adresse raus und klebt eine öffentliche IP aus seinem Vorrat drauf.
Genau, das ist dann die interne globale.
Der Webserver antwortet dann an diese öffentliche IP und der Router reicht es intern wieder an mich weiter. Aber wie ordnet der Router das zu? In den Unterlagen stehen drei Arten: statisch, dynamisch und PAD.
Fangen wir mit statischem NAT an. Das ist eine festgetackerte 1:1 Übersetzung. Eine bestimmte private IP wird manuell und dauerhaft genau einer öffentlichen IP zugeordnet.
Aber warte mal, wenn wir öffentliche IPs sparen wollen, warum blockiere ich dann eine dauerhaft für ein einziges internes Gerät?
Da hast du völlig recht, zum IP-Sparen taugt das überhaupt nicht. Aber es ist unverzichtbar, wenn du einen Webserver in deinem Firmennetz hast. Kunden aus dem Internet müssen den ja jeden Tag zuverlässig unter derselben Adresse finden.
Ah, verstehe. Der Server braucht eine fixe Hausnummer. Und dynamisches NAT?
Auch eine 1:1 Übersetzung, aber flexibel. Dein Router hat einen Pool an öffentlichen IPs. Wenn jemand ins Internet will, nimmt der Router die nächste freie und leiht sie für diese Sitzung aus.
Und wenn der Pool leer ist, also 5 IPs, aber 6 Leute wollen surfen?
Dann hat der 6. Pech. Er muss warten, bis eine IP wieder frei wird. Das vignettiert dich hart. Und das bringt uns zum absoluten Star auf diesen 8 Seiten.
Das Konzept, das wir alle zu Hause nutzen, PAT, die Port Address Translation. Hier machen wir eine 1:1 Übersetzung. Mein Laptop, das Handy meiner Frau, alles teilt sich nach außen eine einzige öffentliche IP. Aber wie hält der Router das auseinander?
Über Portnummern. Stell dir vor, eure öffentliche IP ist die Adresse eines Apartmentgebäudes. Anstatt nur die Hausnummer aufs Paket zu schreiben, fügt PAT jetzt die Wohnungsnummer hinzu. Das ist der Port.
Okay, also mein Laptop schickt ein Paket raus und hängt Quellport 1050 an.
Richtig. Der Router notiert sich das in der Tabelle. Wenn das Handy deiner Frau zufällig auch Port 1050 wählt, merkt der Router, dass der schon belegt ist. Er nimmt für das Handy einfach den nächsten freien Port, zum Beispiel 1051.
Und schreibt das auch in die Tabelle. Wenn die Antwort aus dem Netz kommt, liest der Router Port 1051 und weiß sofort, das geht ans Handy.
Wahnsinn.
Das ist eine unglaubliche Buchhaltung in Millisekunden.
Und es gibt hier noch einen extrem coolen Nebeneffekt für die Sicherheit.
Den die Klausur bestimmt auch sehen will. Weil PAT diese strikte Tabelle führt, blockt es automatisch alle Pakete aus dem Internet ab, die keinen passenden Eintrag haben. Ein Hacker schickt was auf Verdacht, der Router sieht keinen Eintrag und wirft's in den Müll.
Genau. PAT wirkt als implizite Firewall für dein Heimnetzwerk.
Und für die Tiefe? Was passiert bei Ping-Anfragen auf Layer 3, die gar keine Ports haben?
Da generiert der Router einfach eine spezielle Abfrage-ID, um das zuzuordnen.
Clever. Das war die Theorie. Aber auf deinen Zetteln stehen auch Cisco CLI-Befehle, die du anscheinend auswendig können musst. Wie merkt man sich sowas?
Mach dir bewusst, was du tun willst. Willst du die Tabelle sehen, nutzt du Show IP Net Translations. Willst du Details, hängst du ein Verbose dran.
Und wenn ich die Tabelle leeren will?
Clear IP Net Translations. Das wischt alle dynamischen Einträge raus. Für den groben Überblick über den IP-Pool nutzt du einfach Show IP Net Statistics.
Sehr gut. Ein weiterer Block sind die RFC 1918 Adressbereiche, die privaten IPs. Gibt es da auch einen Trick zum Lernen?
Du kennst die eigentlich schon. Klasse C kennst du von deinem WLAN-Router. 192.168.0.0 bis 255.255.255.
Klar, die 192.168 hat wohl jeder schon mal eingetippt.
Genau. Dann Klasse A, das sind riesige Firmennetze. Die fangen alle mit 10 an. 10.0.0.0 bis 10.255.255.255. Und dazwischen liegt Klasse B. 172.16.0.0 bis 172.31.255.255.
Einfach nach den Mustern 10, 172.16 und 192.168 Ausschau halten. Damit haben wir das lokale Netzwerk komplett durch. Aber die Notizen wechseln jetzt die Perspektive. Wir gehen raus ins WAN, das Wide Area Network. Wie verbinde ich mein Büro in Berlin mit Tokio?
Ein völlig anderes Konzept. Ein LAN gehört dir. Einmal Kabel und Switche gekauft und ab dann ist die Geschwindigkeit kostenlos.
Und beim WAN?
Ein WAN mietest du. Du kannst ja schlecht selbst ein Kabel nach Tokio ziehen. Du nutzt die Infrastruktur von Providern und zahlst monatliche Gebühren, abhängig von der Bandbreite.
Laut Notizen agieren diese Provider-Netze auf Layer 1 und 2 des OSI-Modells?
Auf Layer 1, der Bit-Übertragungsschicht, geht es um physische Glasfaserkabel. Protokolle wie SDH, Sonet und DWDM. DWDM ist spannend. Da schießt man verschiedene Farben von Licht gleichzeitig durch dieselbe Glasfaser.
So kriegt man diese extremen Bandbreiten hin.
Richtig. Und auf Layer 2 verpackt der Provider das in logische Frames. Da siehst du Protokolle wie Ethernet RAN, MPLS oder PPP.
Lass uns mal den Weg des Signals abgehen. Das wird sicher abgefragt. Wir starten beim Kunden. Das ist das CPE. Das Customer Premises Equipment.
Genau, das teilt sich in DTE und DCE auf.
DTE ist mein eigener Firmenrouter, der noch LAN spricht.
Ja, und das DTE schließt du an das DCE an. Das ist das Modem, das die Sprache des Providers spricht. Und direkt dahinter kommt der Demarkationspunkt.
Die magische Grenze.
Die absolut wichtigste Grenze. Alles diesseits gehört dir, alles jenseits gehört dem Provider. Wenn das Internet ausfällt und der Fehler liegt hinter dem Demarkationspunkt, dann rufst du den Provider an und sagst, euer Problem.
Sehr wichtig für die Fehlersuche. Von diesem Punkt geht dann der Local Loop weg, die letzte Meile.
Genau. Die Leitung zu der nächsten Vermittlungsstelle des Providers, dem Central Office oder POP. Dort geht es ins gigantische Backbone-Netzwerk.
Das bringt mich zur letzten großen Frage, WAN-Topologien. Wenn ich 5 Standorte habe, wie organisiere ich die?
Das ist immer ein Kompromiss aus Sicherheit und Budget. Punkt zu Punkt ist eine direkte Leitung zwischen 2 Standorten. Sehr sicher, aber extrem teuer.
Also nimmt man oft Hub in Spoke. Eine Zentrale, der Hub und alle Filialen hängen als Spokes dran.
Ist günstig, aber wenn der Hub ausfällt, ist ein ganzes Netz tot. Ein klassischer Single Point of Failure.
Um das zu verhindern, baut man Dual-Homed, 2 Hubs für Redundanz?
Richtig. Die Königsklasse ist aber das vollständig vermaschte Netz. Jeder Standort ist direkt mit jedem anderen verbunden. Fällt eine Leitung aus, nimmt das Paket einfach einen anderen Weg.
Quasi unzerstörbar?
Ja, aber es ruiniert dein IT-Budget. Deshalb gibt es den Kompromiss der teilweisen Vermaschung. Hauptquartiere sind vollständig vernetzt, kleine Büros nur an die großen Knotenpunkte angebunden.
Damit schließt sich der Kreis. Von der internen IP über PAT bis hin zur globalen Provider-Topologie. Mit dem Wissen bist du für die Schulaufgabe bestens gerüstet.
Definitiv. Aber bevor wir diese Session beenden, lass uns noch kurz über die Zukunft nachdenken. Wir haben ja über die implizite Firewall von PAT gesprochen. Jetzt stell dir vor, IPv6 setzt sich komplett durch. Jedes Gerät, jede Glühbirne, dein Fernseher, bekommt eine öffentliche IP.
Dann fällt der ganze Übersetzungs-Overhead weg?
Genau. Die direkte End-to-End-Verbindung ist wieder da. Aber das bedeutet auch, dass wir diesen NAT-Sichtschutz verlieren. All unsere Endgeräte sind dann plötzlich direkt global erreichbar. Was bedeutet das für die zukünftige Sicherheit unserer Netze? Ein Gedanke, den du mal sacken lassen kannst. Viel Erfolg bei der Klausur.
Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Deep Dive.